Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir immer wieder fest, dass die Bibel schonungslos ehrlich über Tatsachen berichtet. Wir lesen von Mord und Totschlag, von Verrat, von Skandalen, Affären. Wir lesen aber auch von Gottes unendlicher Liebe, von seiner Allmacht und dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns auf diese Erde gesandt hat. Und wenn man das als Gesamtwerk betrachtet, gibt es der Bibel nochmal eine Glaubwürdigkeit, die seinesgleichen sucht. Und ich möchte heute Abend genauso ehrlich zu euch heute sein. Stellt sich die Frage, inwieweit kann man sich in diesem Rahmen öffnen? Ein Stück weit macht man sich damit persönlich angreifbar. Man gibt ein Stück weit etwas von sich preis. Aber auf der anderen Seite macht man damit der Heuchelei einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Weil wenn etwas offenbar ist, dann gibt es keinen Grund mehr, es zu verheimlichen. Und eines Tages wird sowieso alles offenbart sein. Dann werden die Bücher geöffnet und dann wird genau nachgeschaut, wer was getan hat. Ich habe vor circa 2 Wochen 2 Erfahrungen gemacht, die mich wirklich sprachlos zurückgelassen haben und irgendwie auch tief beschämt. Die erste Sache war die, dass ich immer wieder mit meinem Arbeitskollegen über Gott auch spreche. Und er kommt aus den Philippinen, ein sehr katholisch geprägtes Land. Und als er nach Deutschland kam und erstes Mal hier in der katholischen Messe gegangen ist, war er beeindruckt, dass überall Bibeln herumliegen und hat davon Fotos und Videos gemacht und das zu seinen Verwandten nach Hause geschickt, weil das da nicht der Fall ist. Da liest nur vorne der Pastor die Bibel und sonst hat niemand eine Bibel. Er hatte vor kurzem Geburtstag und ich habe die Gelegenheit genutzt, ihm eine Bibel zu schenken. Ich wollte sie ihm aber nicht einfach auf den Pausentisch legen, weil mir das unangenehm war, wenn meine Kollegen das mitbekommen, dass ich ihm eine Bibel schenke. Also habe ich ihm die Bibel heimlich in seinen Rucksack reingesteckt und er hat sie zu Hause gefunden. Die andere Situation war keine 24 Stunden später. Ich saß an dem Esszimmertisch und habe die Bibel gelesen. Und ohne Vorwarnung kommt plötzlich einer unserer Nachbarn über die Terrassentür rein und wollte ein paar banale Sachen besprechen. Und mir war die Sache auch wieder so unangenehm, dass man mich dabei sieht, wie ich die Bibel lese und habe wie beiläufig etwas auf die Bibel draufgelegt, sodass man das nicht sieht. Und noch während sie mit mir spricht, merke ich, wie heuchlerisch das eigentlich ist. Mir tat das so weh und ich musste so an Petrus denken, wie er Jesus verleugnet hat. Mir kam die Situation so vor, als wenn Jesus als Person neben mir am Esszimmertisch sitzt, wir uns unterhalten und jemand kommt dazu und mir ist das unangenehm und ich sage, schnell Jesus, versteck dich unterm Tisch. Aber Jesus macht das nicht, er bleibt einfach sitzen. Und ich schmeiße einfach eine Decke über diese Person, Jesus, dass man nicht sieht, dass ich mit ihm an einem Tisch sitze. So kam mir das vor. Das macht die Situation natürlich noch skurriler, weil man natürlich sieht, dass da jemand sitzt. Wie gesagt, das hat mich tief getroffen, hat mich sprachlos zurückgelassen. Zumal sogar meine Kollegen wissen, dass ich Christ bin. Es gab eine Situation, da haben wir öffentlich gemeinsam, oder ich habe öffentlich gemeinsam mit meinen Arbeitskollegen gebetet. Deutlicher kann man das eigentlich nicht machen. Auch unsere Nachbarn wissen das klipp und klar. Auch mit denen haben wir am Tisch zusammen gebetet. Woher kommt plötzlich diese Situation, dass ich mich für das Wort Gottes schäme? Das Wort, das lebendig ist, das, wenn wir es lesen, in unser Leben hineinspricht. Jedes einzelne Wort. Deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, wenn wir einzelne Bibelverse posten oder Traktate weitergeben. Jedes einzelne Wort spricht in das Leben der Menschen rein und es verändert Leben, weil es lebendig ist. Interessanterweise war es 2 Begebenheiten innerhalb kürzester Zeit. Beide Male hat die Bibel eine zentrale Rolle dabei gespielt. Beide Male war es mir unangenehm gewesen. Wie konnte es so weit kommen? Bevor ich diese Geschichte zu Ende erzähle, möchte ich mich einfach dem Wort selber zuwenden und sehen, was die Bibel dazu sagt. Mein Problem war, um es mit Worten der Bibel auszudrücken, mangelnde Freimütigkeit. Und als ich das Wort freimütig so für mich einfach mal stehen gelassen habe und überlegt habe, was heißt das eigentlich, habe ich gedacht, Mensch, frei und mutig. Mutig zur Freiheit. Mutig seine Meinung äußern. Ein Recht, von dem wir viel zu wenig Gebrauch machen. Das Wörterbuch sagt aber auch direkt, frei, offen, ehrlich, unverhohlen, ungeschminkt, gerade heraus, ohne Umschweifen, eben freimütig. Das Gegenteil von Freimütigkeit, so dachte ich, mutig, das bedeutet Angst oder Feigheit. Es bedeutet aber auch Scheinheiligkeit, Unaufrichtigkeit, heuchlerisch. Und wenn man Angst hat, dann neigt man dazu, scheinheilig zu sein. Nun, mangelnde Freimütigkeit in diesem Zusammenhang steht ganz stark mit Menschenfurcht. Und wir lesen das immer wieder in der Bibel, dass Menschen sich vor anderen Menschen gefürchtet haben. Ich denke da zuerst an Gideon, der ganz klar den Auftrag bekommen hat, rauszugehen und dieses Aschera-Bild umzureißen. Und Gideon nahm diesen Auftrag ernst. Aber er traute sich nicht, das bei Tag zu machen. Es heißt, er fürchtete sich und er tat es bei Nacht. Er hat das ernst genommen. Er wollte das tun, aber er hat sich gefürchtet, nicht bei Tageslicht. Über kurz oder lang, es kommt trotzdem raus, dass Gideon es war. Und dann lesen wir und verstehen auch, warum sich Gideon gefürchtet hat. Die ganze Stadt wollte ihn umbringen, weil er das gemacht hat. Aber er hat einen schlauen Vater gehabt und hat gesagt, wenn das ein echter Gott ist da, dann soll er sich selbst drum kümmern. Und obwohl wir sehen, wie voller Zweifel Gideon war, er immer wieder gefragt hat, gib mir noch ein Zeichen, gib mir noch ein Zeichen, konnte Gott ihn gebrauchen, einen großen Sieg herbeizuführen. Und Gott gebrauchte genau Gideon, der Kleinste in seiner Familie, der Jüngste, aus der schwächsten Sippe, also jemand völlig Unbedeutendes, hat Gott benutzt, um einen großen Sieg zu erringen. Dann denke ich noch an Petrus. Lasst uns mal Galater 2 aufschlagen. Und wir denken immer als erstes irgendwie die Situation, der Jesus verleugnet hat, aber das meine ich nicht. Da war eine Situation viel später, das war der Petrus, der zu Pfingsten zur ganzen Stadt gepredigt hatte und sich 3000 Seelen bekehrt hat. Und man könnte meinen, dass aus so einer Situation Petrus eigentlich keine Menschenfurcht mehr kennt. Galater 2, 12 bis 14. Denn zuvor, ehe etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, da sie aber kamen, entzog er sich und sonderte sich ab, darum, dass er die aus den Juden fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, also dass auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu heucheln. Aber da ich sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen öffentlich. So du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Petrus, Fels der Gemeinde, unglaubliche Erfahrungen mit Jesus gemacht. Und dann lässt er sich zu so einer Tat hinreißen. Das war nach Pfingsten, viele Jahre später. Paulus stellt ihn öffentlich zur Rede, zu Recht, muss man sagen. Und obwohl Petrus das in einer Vision klargemacht bekommen hat, das, was Gott als rein bezeichnet, soll er nicht als unrein bezeichnen. Und trotzdem kommt so Petrus' jüdische Vergangenheit da richtig durch. Er hat sich gefürchtet, er hat das nicht aus Überzeugung gemacht, dass das unrein ist, sondern er hat sich gefürchtet vor den anderen Juden. Was werden die Menschen sagen? Was werden die über mich denken, wenn ich jetzt mit Nichtjuden zusammensitze und mit ihnen esse? Und er tut ja etwas, was wirklich völlig paradox ist. Ich glaube, Petrus hat sich selbst nicht verstanden, warum er das getan hat. Er hat doch diese Vision von Gott bekommen. Es war so klar für ihn gewesen, Menschenfurcht. Aber selbst Paulus, der ihn öffentlich zur Rede stellt, war nicht frei von Menschenfurcht. Wir lesen das in Epheser 6. Die Verse 19 bis 20. Und Paulus hat eine Menge in seinem Leben erlebt. Er wurde mehrmals verhaftet, ins Gefängnis gesperrt, geschlagen zu Unrecht verurteilt, sogar gesteinigt. Das bedeutet eigentlich ein Todesurteil. Eine Steinigung hat er überlebt. Ich glaube, dass Paulus im Laufe seines Lebens einige Narben davon getragen hat. Ich glaube, dass sein Gesicht davon gezeichnet war, wie viel er um Jesu willen gelitten hat. Und dann schreibt Paulus an mehreren Stellen, ich möchte nur diese eine Stelle anführen, Epheser 6, Vers 19, ich lese es nach der Schlachterübersetzung, betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus empfiehlt sich hier dafür, bitte, dass Menschen für ihn beten sollen. Ich glaube, wenn wir ein paar Mal die Erfahrung machen, über Gott sprechen, das Evangelium predigen und wir richtig eins auf den Deckel bekommen, das prägt uns. Ich glaube, da als Mensch fangen wir an, vorsichtiger zu sprechen, leiser, nicht so deutlich, aufpassen, was man sagt. Gerade die Situation in Mazedonien, er kriegt in einer Vision mitgeteilt, geh nach Mazedonien. Philippi, Beröa, Thessalonich, massive Probleme, ständig Gefängnis. Ständig verhaftet, körperliche Bestrafung. Paulus hört nicht auf. Er weiß aber, wie schwach er eigentlich ist. Und deswegen empfiehlt er sich hier der Fürbitte, dass andere Menschen für ihn beten. Freimütig zu sprechen, offen, ehrlich, ungeschminkt, das Evangelium weiterzugeben. Wir lesen auch in einer Situation, in der Jesus nach Jerusalem einzieht. Alle sprechen von ihm. Die einen sagen, der taugt nichts, der andere sagt, ist ein super Kerl. Aber alle taten es hinter vorgehaltener Hand, aus Furcht vor den Juden, Menschenfurcht. Sie haben sich nicht getraut, öffentlich über Jesus zu diskutieren, weil damit bestimmte Klischees verbunden waren. Sie hatten Angst vor Bestrafung. Seit einiger Zeit liegt mir das so auf dem Herzen, rauszugehen, und den Menschen das Evangelium weiterzugeben. In welcher Form auch immer. Dieser Gedanke begleitet mich in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit. Und ich denke immer, Mensch, man könnte noch viel mehr machen. Und oft ist da diese Menschenfurcht. Wir trauen uns das nicht. Was werden die Menschen sagen? Wie werden die mich ansehen? Manchmal hilft es einfach, diese Gedanken beiseite zu schieben und einfach machen. Und vor einigen Wochen war ich so bewegt davon und habe das einfach umgesetzt. Ich habe mir ein paar Traktate bestellt, mir einen Tag X gesetzt und gesagt, ich gehe einfach raus und fange an, diese Traktate zu verteilen. Und ich hatte Angst, weil ich überhaupt nicht weiß, wie macht man sowas? Wie komme ich ins Gespräch? Komme ich überhaupt ins Gespräch? Was mache ich, wenn ich angefeindet werde? Null Erfahrung. Und ich habe dafür gebetet, dass, wenn Gott jemanden hat, dem das genauso auf dem Herzen liegt, dass er mir den schickt. Und Gott hat mir jemanden geschickt. Aber diese Person war anders, als ich erwartet hatte. Anders, als mein Denkmuster mir vorgegeben hat. Und je näher der Tag X kam, desto unruhiger wurde ich und habe gedacht, Mensch, was werden die Geschwister denken, wenn die mich mit dieser Person draußen Traktate verteilen sehen? Da ist sie wieder, die Menschenfurcht. Und dann habe ich mir gesagt, Daniel, wenn du Angst hast vor deinen eigenen Geschwistern, wie du Menschen das Evangelium erzählen willst, dann läuft in deinem Leben richtig was schief. Aber so richtig. Ich habe bis zur letzten Minute habe ich immer noch gedacht, Herr, wenn das nicht sein soll, dann lass das nicht zustande kommen. Es hat geregnet und ich dachte, okay, wenn es regnet, wenn es stürmt, ist das ein bisschen schwierig, dann soll es nicht sein. Wir haben uns um 11 Uhr verabredet. Ich gucke auf den Wetterbericht, um 11 Uhr soll es aufhören zu regnen. Und so war es auch. Und wir sind rausgegangen. Das Interessante dabei ist, dass bei dieser Person die gleiche Menschenfurcht geherrscht hat, und die sich gedacht hat, was werden meine Geschwister sagen, wenn die mich mit Daniel draußen sehen? Und wir sehen, wie der Teufel arbeitet. Menschenfurcht. Wir fürchten uns vor anderen Menschen. Das Interessante ist, ich hatte auf einmal mehr Angst vor Geschwistern, die mich vielleicht sehen könnten, wie vor den Menschen, denen ich ein Traktat in die Hand drücken will. Ich habe einfach gesehen, wie verkehrt dieser Gedanke ist. Lasst uns mal lesen, was Jesus selbst gesagt hat. Lukas 12. Lukas 12, die Verse 1 bis 5. Es lief das Volk zu und kamen etliche Tausend zusammen, also dass sie sich untereinander traten. Da fing er an und sagte zu seinen Jüngern: Zum Ersten, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verborgen, das nicht offenbar werde, noch heimlich, das man nicht wissen werde. Darum, was ihr in der Finsternis saget, das wird man im Licht hören. Was ihr redet ins Ohr, in den Kammern, das wird man auf den Dächern predigen. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor welchen ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Und weiter in dem Kapitel heißt es in Vers 8, jeder, der sich zu mir bekennt, wird vor den Menschen, zu dem werden sich auch der Sohn des Menschen bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und hier sehen wir, was es heißt, wahre Gottesfurcht zu haben. Valentin hat das vor 2 Wochen in seiner Predigt erwähnt, absolute Basics. Damit fängt alles an. Wahre Gottesfurcht. Und echte Freimütigkeit kommt aus echter Gottesfurcht. Hier beschreibt Jesus, dass wir uns nicht vor den Menschen auf dieser Erde fürchten sollen. Und er beginnt seine Rede: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher ist die Heuchelei, dieses scheinheilige Getue. Er sagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die euch umbringen können, irgendwelche Mörder. Und projiziert diese Angst, die wir vor Serienkillern haben oder vor Mördern, diese Angst sollen wir vor Gott haben. Das hat nichts mit diesem Ehrfurchtsgedanke zu tun, das hat mit wahrer Gottesfurcht zu tun. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Irgendwann werden wir alle vor Gott stehen. Ohne Entschuldigung werden wir sein. Und genau das will Jesus hier klar machen, was das heißt, Gott zu fürchten. Ein Prediger hat das mal so ausgedrückt. Mir ist das so in Erinnerung geblieben. In Sprüche 1 heißt es: Des Herrn Furcht ist der Anfang der Erkenntnis. Und das Wort Erkenntnis oder Erkennen kommt auch in anderen Formen in der Bibel vor. Zum Beispiel wird es erwähnt: Adam erkannte Eva. Und damit ist der eheliche Verkehr gemeint. Was hat das damit zu tun, wenn man das gleiche Wort damit benutzt? Und ein gutes Synonym, das wir dafür verwenden können, ist Intimität. Und dann könnte dieser Vers so lauten: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Intimität mit Gott. Diese ganz persönliche Beziehung zu Gott. Wahre Gottesfurcht, zu erkennen, was für ein Gott wir haben. Allmächtig, allwissend und gleichzeitig voller Liebe, dass er seinen eigenen Sohn schickt, um für uns zu sterben. Lasst uns mal 2. Korinther 5, 11 bis 20 aufschlagen. 2. Korinther 5, 11 bis 20 aufschlagen. Und hier geht es um den Dienst der Versöhnung. Ich sagte, echte Freimütigkeit kommt aus echter Gottesfurcht. Und wenn wir diese Gottesfurcht haben, dann werden wir die Freimütigkeit haben, hinauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Und genau das beschreibt der Apostel Paulus hier an die Korinther. Ich möchte diesen Abschnitt einfach mal gemeinsam mit euch lesen. 2. Korinther 5, ab Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist derselbe für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus beginnt diesen Abschnitt hier in der Furcht oder in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Damit fängt das an, dieses Bewusstsein zu haben, wahre Gottesfurcht zu haben. Möchten wir die Menschen überzeugen von dem, der für uns alles geworden ist? Paulus hat das immer wieder in seinem Leben erlebt. Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wir müssen überzeugt sein, wenn wir etwas weitergeben wollen. Diese Liebe, die Jesus Christus uns entgegenbringt, müssen wir auf andere Menschen projizieren. C.S. Lewis sagte einmal, wir sind keine Menschen, die Seelen haben, sondern wir sind unsterbliche Seelen, die vorübergehend einen menschlichen Körper bekommen haben. Und das gibt uns nochmal eine ganz neue Dimension. Wir sind alles unsterbliche Seelen. Rechts und links laufen die Leute an uns vorbei in die ewige Verdammnis. Und ich tue nichts. Und ich merke immer wieder, dass ich aus dieser Komfortzone herauskommen muss. Unsere Mentalität ist oft Hände in den Schoß und Beine hoch. Aber er schreibt hier ganz deutlich, dass es unsere Berufung ist, dass es unsere Aufgabe ist. Seht ihr, Christen, die sich neu bekehrt haben, die haben oft ein Feuer. Genau wie diese Person, mit der ich rausgegangen bin an den Marktplatz. Erst seit 7 Jahren bekehrt, aber ein Feuer, das seinesgleichen sucht. War ganz unten im Leben gewesen. Aber jetzt Frieden mit Gott, mit Jesus. Und dieser Mensch, der bringt es jedes Mal so auf den Punkt. Eine Freimütigkeit kommt ins Gespräch und sagt, Jesus Christus ist auch für dich gestorben. Ohne Umschweifen. Da, wo ich noch so ein bisschen stammel und stotter und was sage ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich? Kein Problem. Das hat mir richtig Mut gemacht. Da habe ich richtig was gelernt. Einmal habe ich einen Jugendlichen bei KFC gesehen. Rein äußerlich, total unauffällig. Basecap, Hoodie. Irgendwann laufe ich an seinem Tisch vorbei und ich sehe, wie er die Bibel liest. Aber nicht auf dem Tisch, sondern versteckt auf seinem Schoß. Und ich dachte mir, Mensch, das hat mich so gefreut. Er liest die Bibel im KFC. Und andersrum denke ich, wieso versteckt er sich? Wieso legt er die Bibel auf dem Schoß? Nun, ich kann ihn sehr gut verstehen, warum er das macht. Menschenfurcht. Aber ich glaube, eines Tages wird er die Bibel auf dem Tisch hinlegen. Ich kannte diesen Mann nicht. Aber ich bin ihm nur vorbeigegangen, habe ihm zugenickt und habe ihm einen Daumen hoch gegeben, weil ich das richtig gut fand, was er da gemacht hat. Das hat mich richtig inspiriert. Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wie oft erwische ich mich in meinem Leben, dass ich so ganz anders lebe, wie die Bibel mir das eigentlich sagen soll. Mein Umgang mit Geld und Besitztum, der Missionsauftrag, Was mache ich damit? Ich bin ein Kind Gottes. Ich lebe in dem Haushalt von Gott, von Jesus Christus. Und als seine Kinder bekommen wir Aufgaben zugeteilt, die wir ausführen sollen. So heißt es auch in Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist nichts Exklusives, das gilt jedem von uns. Und mich spricht das so an, rauszugehen, den Menschen etwas zu erzählen. Ich stelle immer wieder fest, wem viel vergeben, der liebt viel. Und genau diese Liebe brauchen wir, die Jesus Christus uns entgegengebracht hat, dieses Herz für verlorene Seelen. Wisst ihr, es gibt hier in der Stadt ein Burgerrestaurant, wirklich gutes Essen. Das ganze Interieur eingerichtet im Style der amerikanischen 50er, 60er Jahre. Rote Ledersofas, die aussehen wie Autositze, Burgers mit richtig gutem Fleisch, die Soße abgestimmt und dazu ein Milchshake. Das schmeckt mir richtig gut. Ich schweife nicht vom Thema ab. Die haben Süßkartoffelpommes. Selbst wenn sie sie liefern, sind die immer noch knusprig. Die machen einen richtig guten Job. Warum erzähle ich das? Wenn ich von etwas begeistert bin, dann erzähle ich davon. Ich mache Werbung dafür. Das fällt mir nicht schwer. Mir schmeckt dieses Essen und ich kann es weiterempfehlen. Und genauso möchte ich das mit der Bibel machen. Mit Jesus Christus, seine Vergebung. Freimütig zu sprechen, als ob ich über einen Bürger spreche, völlig normal. Das fällt mir nicht leicht. Und es braucht manchmal Übung. Und es ist immer wieder so, diese Herausforderung, die wir vor uns sehen, vor der wir immer gerne weglaufen wollen. Aber wisst ihr, wenn wir versagen, Gott bleibt trotzdem treu. Ich glaube, so wie mir geht es vielen von euch. Ich glaube nicht, dass ich eine Ausnahme heute unter uns bin. Und ich denke, dass jeder von uns Situationen vor Augen hat, wo er sagte, da hätte ich etwas sagen können. Das hätte ich tun können. Ich habe es nicht gemacht. Wie beschämend für mich, wenn die wüssten, dass ich Christ bin. Ich habe nichts gesagt. 2. Timotheus heißt es, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und genau diese unwandelbare Treue von Gott, die ist mir nochmal so groß geworden. Mein Arbeitskollege, der mich heimlich die Bibel in den Rucksack gesteckt hat, dass meine Arbeitskollegen nicht mitbekommen, dass ich ihm eine Bibel schenke, sagt mir am nächsten Tag auf der Arbeit, Daniel, ich habe das auf Facebook gepostet, dass du mir eine Bibel geschenkt hast. Da war ich noch beschämter. Gleichzeitig hat mich das gefreut, aber ich war noch beschämter. Jetzt muss der das für mich machen. Aber ich habe auch wieder Gottes Treue gesehen, dass er diese Situation, mein Versagen benutzt und das trotzdem zu einem guten Ende führt. Die Kollegen haben das gesehen, sie haben sich darüber unterhalten und er sagt, ja, wir reden viel mit Daniel, aber wir reden auch viel über den Herrn. Das hat er meiner Vorgesetzten erzählt, die einige Jahre jünger ist wie ich. Das hat mich richtig gefreut. Und der hört nicht auf. Wir stehen in einer Gruppe mit Arbeitskollegen zusammen und er fragt mich, Daniel, wie liest man die Bibel? Wo soll ich anfangen? Was mache ich? Und ich denke mir, nein, jetzt versuchst du das Gespräch nicht abzuwägen. Das war nämlich einige Stunden, bevor ich am Tisch saß, meine Nachbarin kam und die Bibel drauf und ich dann Zettel auf die Bibel gelegt habe. Und ich sage, nein. Und ich antworte ganz frei, Julius, fang mit dem Johannesevangelium an. Das ist meistens am besten. Ich sehe die Blicke von den Arbeitskollegen, die sie mir zuwerfen, die sie sich zuwerfen. Na und? Ewiges Wort, lebendiges Wort, das die Kraft hat, unsere Leben zu verändern. Dafür muss ich mich nicht schämen, auch wenn mir das manchmal schwerfällt. Die Situation mit unserer Nachbarin. Vorbereitung für diese Stunde saß ich auf der Terrasse. Schönes Wetter morgens früh. Und unsere Kinder haben zusammen gespielt. Und unsere Nachbarin schaut nach ihren Kindern, kommt bei uns in den Garten und sieht mich sitzen. Aber diesmal sitze ich mit der Bibel völlig entspannt da. kein Versteckspiel mehr. Keine Scheinheiligkeit. Ich sehe, wie sie mit ihrem Blick die Bibel fixiert, die vor mir liegt. Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Wort auch ihr Leben verändert. Ich möchte ein Fazit darunter ziehen. Wir alle sind Kinder Gottes. Und Jesus hat uns diesen Missionsauftrag gegeben. Und er fragt uns: Hast du mich lieb? Wir können alle sagen: Ja, Herr, ich habe dich lieb. Aber mir fehlt die Kraft. Diese Menschenfurcht scheint manchmal zu groß in meinem Leben zu sein. Wie Gideon, der Angst hatte. Petrus, der seinen Herrn verleugnet hatte und heuchelte. Paulus, ebenfalls in der Gefahr stand, nicht so freimütig das Wort zu reden, wie er reden sollte, aber auch in der Gefahr stand, überheblich zu sein. Seht ihr, ich habe all diese negativen Charaktereigenschaften in einer Person. Ich habe Angst, ich habe geheuchelt und ich stehe in der Gefahr, überheblich zu werden. Warum? Ich habe so viele Erfahrungen mit Gott machen können, wo Gott mir geholfen hat, Menschen ein wenig von Gottes Wort zu erzählen. Mich einfach als Person hinzustellen und sagen, daran glaube ich, davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig macht das etwas mit unserer Psyche, mit unserem Denken. Und wir sagen, ja, ich habe was dazugelernt. Ich kann das jetzt machen. Ich kann rausgehen und den Menschen was erzählen. Ich. Und dann hat mir Gott in zwei kurzen Begebenheiten gezeigt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Dass ich in Situationen komme, wo ich die Bibel verstecke, dass niemand sieht, dass ich die Bibel lese. Und dann habe ich verstanden, ja Herr, ohne dich bin ich nichts. Und wenn ich nicht in dir bleibe, dann ist das alles wertlos. Paulus selbst schreibt, dass Gott ihm einen Pfahl ins Fleisch gegeben hat, dass er nicht überheblich wird. Auch Paulus stand in dieser Gefahr und er hatte zu Recht Grund, sich etwas einzubilden von seiner Vergangenheit, von seinem Leben, das er danach führte. Und er schreibt in 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hat das gelernt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich will mich immer wieder dieser Schwachheit vor den Menschen, aber auch vor Gott bewusst sein. Dass nicht ich das bin, sondern dass Gott mich einfach nur benutzen kann. Und dass ich das gerne machen will. In Philipper lesen wir, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Und so ist es auch. Nur durch Christus können wir diese Freimütigkeit haben, hinauszugehen, den Menschen von Jesus zu erzählen. Menschenfurcht, die dich und mich davon abhalten will, das Evangelium zu verkündigen. Wahre Gottesfurcht gibt uns die Freimütigkeit, das Evangelium zu predigen. Und das ist nichts Exklusives, das betrifft jeden Einzelnen von uns. Ich möchte mit den Worten Apostel Paulus schließen, 2. Thessalonicher 3, betet auch für uns, ihr Brüder, und ich schließe euch alle damit ein, weil wir füreinander beten können. Betet auch oder lasst uns gemeinsam füreinander beten, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Amen.